gesungen hast, ja, in der Höhe. Gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, kommt, lasst euch die Feier bringen und lasst uns auslegen, da den Herrn damit ehren. Was noch fehlt ist, aus der Kleider was fehlt?
Amen.
Jetzt habe ich gleich die Idee hier. Sag mal, ich habe schon ganz runter, wie auch. Da könnte man doch schneller mal 1, 2, 3, 4 runterhalten. Und was für ein fähiger Esel.
Der Andreas kommt ja regelmäßig mit dem Fahrrad. Hätte ich gedacht, wäre nicht du, der Andreas so. Da hätte ich gedacht, der hätte mir ja sein Fahrrad nehmen können, ein paar Kleider drauf. Und wisst ihr, ich komme von Amerika, von Südamerika. Und da gibt es eine Sache, nämlich das Bisi, also das Fahrrad, wird in der Guarani-Sprache genannt, Kabachupiru, was so viel heißt wie dürrer Klepper oder dürrer Gaul. So, erstmal einen guten Morgen zusammen, alle miteinander. So, jawohl, ein bisschen Ordnung machen hier. Okay, ich habe mir ein Tablet gekauft, aber mal für die Predigt zu nehmen, aber ich komme damit nicht klar, mit dem Tablet. Dreimal hatte Jesus angekündigt, was ihm erwartet in Jerusalem. Zum Tode wird man ihn verurteilen. Er sagte, nach Jerusalem muss ich gehen. Ich muss verspottet werden, gegeißelt werden, gekreuzigt werden, ich muss sterben. Das sind alles traurige, todtraurige Nachrichten, keine positiven Zukunftsaussichten. Der Mann Jesus, der wird keine 90 Jahre alt werden. Auch wenn da noch was steht im Text von der Auferstehung am dritten Tag. Das geht aber alles unter, wird nicht beachtet. Ja, es wird keine Geburtstagsfete geben mit den Kindern, mit den Enkeln und Enkelkinder. Wird es nicht geben. Gut, Jesus hat sowieso keine Kinder gehabt und Enkel. Aber nun. Dieser Einzug, der spricht mehr von einer großen Freude, von einer großen Erwartung der Leute. Passt nicht so zusammen mit dem, was Jesus gesagt hatte. Später im Kapitel 23, 37 gibt es noch einmal so eine Aussage. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht. Gelobt seid er kommt im Namen des Herrn. Ja, da spricht der Jesus auch über sich selber, Jerusalem, die du tötest, die du steinigst, die du dir gesandt sind. Jesus wird wohl geweint haben, wenn er an Gottes jahrhundertlanges Werben um Israel dachte und an sein Nachgehen und die vielen Propheten, die zu Israel gesandt worden sind. Wie würden wir fühlen und unser Gefühl ausdrücken, wenn wir Jerusalem so gesehen hätten, wie Jesus damals, mit seinen Augen. Und wie viele Tränen gibt es auch heute zum Weinen, wenn wir über das Israel heute denken, nicht nur wegen ihrem Leiden und Kriegen, wegen den Geiseln und so weiter, die Entführten bei der Hamas, sondern besonders über ihren geistlichen Zustand heute. Ja, dass so viele Leute, die Masse, ihn nicht kennen und die meisten ihn ablehnen. Ja, und wenn wir an die Nationen denken, den Blick ein bisschen weiter darüber hinaus, die kein Evangelium haben, gibt es da bei uns auch Tränen, wie so manche frühere alte Missionare, wenn sie an die Nationen gedacht haben, ohne Evangelium gab es Tränen. Manchmal, wie gleichgültig sind wir so geworden. Die du tötest, die Propheten, steinigst, die zu dir gesandt sind, sagte Jesus. Er, der an Gottes Seite war, der geistliche Fels Israel genannt wurde, der Israel begleitete durch die Jahrhunderte der Israel-Geschichte. Jesus wusste Bescheid. Und er galt ja auch als Prophet. Oh ja, die du tötest, Jerusalem, Israel, steinigst die zu euch gesandt sind, die Propheten. Jesus' Sendung war ja zuallererst einmal zu dem Volk Israel. Sie werden auch Kinder Israel genannt. In Lukas 13, 32 nennt er sie Kinder. Schriftmäßig gesehen eine Zeit gemischt mit Freude und Trauer. Der Einzug. Jesus braucht die Eselin und ihr Junges. Schon erstaunlich, wie das alles so abläuft. Ob es da gewisse Vorabsprachen gab oder aus dem heiteren Himmel, hat derjenige gewusst, um was das es da geht. Er muss seinen Esel abgeben. Ach, ich weiß es nicht. Interessant, ein Geheimnis. Die Eselin und ihr Junges, ja, Sacharja 9,9 erklärt uns das. Da wird ja Prophetie erfüllt. Und diese Prophezeiung ist auch erfüllt von Freude, von überschwänglicher Freude. Freue dich, Tochter Zion, jauchze, Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm. Da habe ich mal kurz innegehalten. Arm, ein König, kratz, kratz, kratz. Ein König, arm, hoppla. Er reitet auf einem Füllen der Eselin, das Junge von einer Eselin. Nicht so ein Esel wie ich. Oder der Esel wie Biliam, der machte, was er wollte, der Esel Biliam. Der war gehorsamer als sein Herr, der Prophet Biliam. Übrigens, die wurden früher auch Seher genannt. Hab's heute wieder gelesen. Seher. In dieser Zeit. Und es ist wahr, selbst Biliam hatte viel Gottes Geschichte mit Israel gesehen. Und über Jesus, den Messias, 4. Mose, 24, 17. Ich sehe ihn, aber jetzt nicht. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aufgehen und ein Zepter, hoppla, Zepter, Königszepter, aus Israel aufkommen. Das war mal zuerst eine Nahprophetie über König David eventuell. Aber letztlich weit vorausschauend, vorausgehend. Eine Prophetie, die sich erfüllt hatte durch Jesus und sein Kommen. Jesus selber wusste über sich noch andere Sachen. Es geht nicht, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkomme. Oha, das waren Jesu erklärende Worte. Er musste nach Jerusalem. Außerhalb sterben geht nicht. Jerusalem, die du tötest, die Propheten, die du steinigst, die zu dir gesandt sind. Dein König kommt, ist das Thema der Prophetie. Eigentlich eher benutzt, so kennen wir es mehr zu Weihnachten, zu dem ersten Kommen Jesu. Dein König auf einer Eselin. Und das war ein ganz sicheres Zeichen, eine ganz sichere Erfüllung der Prophetie. Was Jesus da machte bei seinem Einzug. Eine große Menge hier breitete die Kleider auf dem Weg, hieben Zweige von den Bäumen. Das war der rote Teppich von damals. Ob man da heute auch seine Markenkleider ausbreiten würde von Boss, Lacoste, Puma, Adidas, Nike oder wie das heißt. Oder auch seine Motorradluft, wir hatten eine, ausbreiten. Ob man das heute so machen würde, als ein Zeichen? Die Leute schrien vor Glück. Hosianna, dem Sohn Davids, der da kommt im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn, das ist ja wahr. Auch wenn Jesus selber auf die Erde kommen wollte, um den Plan Gottes zu erfüllen. Ein Psalm sagt das uns, deinen Willen zu erfüllen, dazu bin ich gekommen. Er kam im Namen des Herrn vom Vater herunter, zu uns gesandt. Wie oft begegnet uns das in der Schrift? Gesandt. Gesandt. Glauben an Jesus, den Gott gesandt hatte. Und der andere, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Schreien der Leute begegnet uns aber auch noch ein klein bisschen später. 15 bis 16. Oha. Da steht, als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, Psalm 8,3, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Hab mich erinnert, dass Paulus das auch einmal machte. Hat er ein Wort gesagt und ließ die Leute in der Diskussion zurück und er ging. Ist echt um Grinsen, ne? Ja. Ja, aber was erwartet man denn von einem König? Was erwarten wir jetzt da von der neuen Regierung? Kratz, kratz, kratz. Gerade dann Jesus, der Messias, in Verbindung mit dem Titel Sohn Davids. Man könnte auch sagen, wie David. Das erinnert uns im Zusammenhang mit dem Esel, mit der Krönung vom König Salomon bei seiner Thronbesteigung. Da sagte nämlich dann selber der David in 1. König 1,33, auf einem Maulesel soll er reiten, mein Sohn, führt ihn zum Gihon hinab. Es war sogar die Mauleselin vom König David. Alles spricht da von Einsetzung, Einweihung, Salbung des Königs über Israel. Und so weit, so viel wussten die Israeliten zur Zeit Jesu auch Bescheid. Es geht hier darum, um den König Jesus und sein Kommen in sein Reich als König. Aber was das praktisch bedeutete, was hatten sie für Erwartungen? Es zeigte sich später immer mehr, dass sie andere Vorstellungen hatten über Jesus und sein Kommen. Römer rauswerfen, Israel und sein Land wieder groß, sich ausbreiten lassen wie zu Davids Zeit. Der Traum auch von vielen Mächtigen heutzutage, Trump, der Traum von Amerika, großes Amerika, America First, Grönland vereinnahmen, Kanada vereinnahmen, Panama-Kanal vereinnahmen und. Dann haben wir auch Putin, ja auch wieder Sowjetunion entstehen lassen wollen, die Macht und Größe wie früher. Aber dann auch Jesus, der Arzt, der immer da ist und rumreist, ohne Krankenwagen, tatütata. Wunder und Heilungen, Jahr für Jahr, Tag aus, Tag ein, dann der Brötchenkönig, der immer Lebensmittel spendet, das ganze Jahr über, wo es auch immer Not gibt. Ja, das wäre schon ein wenig Himmel auf Erden. Meine Indianer würden sich freuen über so einen König, der immer da ist in ihrer Nähe. Jesaja 53, aber der Mann der Schmerzen, verachtet um unsretwillen, war ihnen wohl nicht mehr im Blick diese Stelle der Schriftgelehrten und der Priester. Man muss dem Volk ja noch etwas zugute halten, denn was hatten die damaligen Theologen, die Priester ihnen gelehrt über hunderte von Jahren hinweg? Man muss bedenken, die letzte Prophet war Malachi, so knapp 400 Jahre. Also kein Prophet mehr. Da mussten die Leute festhalten an dem Glauben und an der Schrift, wie sie kannten. Sie mussten es ihren Kindern weitergeben, hoffentlich treu. 400 Jahre. Was war dann der Zeit dann, die Entwicklungen? Das Volk konnte ja vieles nur einseitig verstehen. Es war so vieles da von falscher Lehre. Auch berühmte Rabbis selber waren sich uneins. Als Beispiel das Thema Ehescheidung. Da gab es konservativere Prediger und Meinungen, konservativer auch Meinungen im Volk. Da gab es eher liberale Prediger und liberale Meinungen im Volk, wenn man sich scheiden lassen darf oder wann man sich scheiden lassen darf und wann nicht. Um es humorvoll zu sagen, da reichte es schon, wenn die Suppe versalzen war. Oder wie bei meinem Indianer, sogar ein bisschen verständlich, wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, dass es dann hieß, schick die Alte weg in die Wüste und such dir was Neues, was Junges, so neu und frisch wie die ersten Bohnen im Frühjahr, so zart, aber auch knackig wie die ersten Erbsen, die reif werden, man schon essen konnte. Ja, und dann gab es auch so an vieles an falsch ausgelegte Prophetien, ausgelegte Gesetze Gottes noch dazu gemacht, kommt noch dazu, einseitig, schwach, ausgelegt, falsch, kann man sagen. Jesus sagt nochmal über die Schriftgelehrten, alles, was sie euch sagen, das tut, aber nicht nach ihren Werken. Also eventuell haben manche Schriftgelehrten doch noch was recht gut und treu verkündigt, aber das Leben stand gar nicht dahinter. Tut nicht nach ihren Werken. Ja, falsche Vorbilder also, die nachgeahmt werden oder wurden, kopiert werden. Macht das nicht so, sagt Jesus. Selbst die Verwandtschaft Jesu ging es nicht anders. Selbst Maria schien einiges vergessen zu haben. Ja, die Jünger, sie waren zwar interessiert und gläubig, aber nicht viel verstanden. Das, was sie glauben, war auch so ein Produkt von falscher Theologie und über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Und Jesus hatte 3 Jahre nur Zeit, ungefähr, um sie zu lehren, zu formen, um das Wort Gottes, die Gesetze so auszulegen, wie Gott es sich gedacht hatte. Und das, ihr Lieben, das ist dran, auch wir als Christen und Verkündiger, das Evangelium so weiterzusagen und auszulehren, wie Gott es sich gedacht hatte. Ist uns das bewusst? Nicht nachdem uns und unseren Zuhörer die Ohren jucken, sondern den ganzen Ratschluss Gottes, das ganze Evangelium zu verkündigen, sagt da auch mal Paulus. Es soll nicht an uns und an unserer Verkündigung liegen, dass Leute verkehrte Ansichten bekommen. Und wir, was sind so unsere Vorstellungen über Jesus? Was sind unsere eigenen Gottesbilder, einseitig oder falsche Auslegungen? Auch ein Produkt von jahrzehntelanger oder jahrhundertelanger falscher einseitigen Lehre und einseitiges Vorleben. In der Ex-DDR waren es 40 Jahre, war es ein soziales Evangelium, vom Kommunismus geprägt, welches viele Leute ja prägte in diesen Jahrzehnten. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ohne Gott, versteht ihr? Bei uns seit der Reformation, da war schon wieder viel am Abnehmen gewesen. Die gute Theologie, die Reformation kam zum Stillstand. Die katholische Gegenreformation tat das ihrige. Und auch besonders die Zeit der Aufklärung machte so viel kaputt. In den Universitäten, Pfarrer und Bischöfe haben sozusagen sich gewandelt, sind lasch und lau geworden. Und waren dann in ihren Predigten ja rein auf die Menschen fixiert, was die Menschen hören wollten und was nicht. Man könnte auch unseren Zeitgenossen heute so viel verzeihen, denn was hatten sie von ihren Kanzeln gehört und dann von Opa und Oma? Ich gehe jetzt von Negativbeispielen aus natürlich. Was haben sie gehört von den Eltern? Kinder ihrer Zeit und ihrer Geschichte. Wenn es aber da nicht noch den eigenen Verstand gäbe und das eigene Gewissen, ich habe das mal studiert in Korntal über das Gewissen einige Tage, das Gewissen, was uns verklagt in unserem Innern, würde Paulus sagen, wo man ja sagte zu allem oder doch noch die innerliche Freiheit hatte, auch Nein zu sagen. Der Individualismus im Menschen kann recht stark sein. Er ist nicht nur immer abhängig von anderen Menschen. Rein einseitig war auch immer diese Theologie und Auslegung, Jesus, Gott, ist ja nur die Liebe, nur gut und barmherzig. Er ist ein Freund, er ist ein Helfer, er ist ein Arzt, er steht uns zur Verfügung. Ja, ohne Zweifel, das ist Gott und Jesus, das sind sie auch für uns. Aber er ist auch der Richter. Und unser Glaubensbekenntnis sagt es uns, von dannen wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Immer wieder das Glaubensbekenntnis. Wenn auch hier und da in den Kirchen oder sonst wo vielleicht gar nicht das verkündigt wird von der Hölle, ja, vom Richter. Aber das Glaubensbekenntnis sagt es dort auch. Ja, er wird kommen zu richten. Die Hölle wird nicht leer bleiben. Diese Themen Hölle und Gericht sind oft Tabuthemen gewesen in unserer heutigen Zeit. Wenig wird darüber heute und hier und da gepredigt. Und wenn schon, dann aber nicht so ausführlich, nicht so detailliert. Und schon gar nicht, was die Konsequenzen und die Anwendungen daraus sind. Auch heute gehen Leute mit einem bestimmten Thema von einer Gemeinde zur anderen, von einem Seelsorger zur anderen, bis sie einen finden, der ihnen sagt, was sie hören wollen. Ja, auch die Rabbis mit den verschiedenen Auslegungen, die sie hatten, die hatten auch ihre Seelsorgefälle. Wie sagte ein Prediger in einem Vortrag über diese Tabuthemen, es bedeutet, wenn wir nicht die ganze Schrift durchpredigen und lehren, dass dann wir die Menschen nicht wirklich lieb haben. Und unser Schweigen zu diesen Themen ist ein geistliches Verbrechen und eine Schuld. Unser Auftrag ist zu sagen, lehren, zu predigen, das sind auch mir, was die Bibel sagt, auch wenn ich oder wir selber davon korrigiert werden sollen. Ich habe versucht, ein bisschen das zu erklären. 400 Jahre kein Prophet. Und es hat sich so vieles anders entwickelt, die falschen Erwartungen. Für uns heute sonderbar der Gedanke, sein Einzug ist gedacht als König und Herr über Israel. Und dann seine Verwerfung. Einzug mit viel Halleluja, Hosianna und dann die Verwerfung. Das klingt nicht so wie eventuell mein Charakter oder andere Leute ihren Charakter, den man so beschreiben kann, himmelhoch jauchzend heute und morgen zu Tode betrübt. Erinnert mich sehr. Viele gute bibeltreue Theologen schreiben uns, dass das Evangelium des Matthäus darauf angelegt war, uns zu zeigen, den König von Israel vorzubereiten. Sein Kommen als der Gesalbte, als der Christus, als der Messias, was übrigens alles das Gleiche bedeutet. Und ihn als solches anzunehmen, als der Gesalbte, als Christus, der Vorherbestimmte, der König, der Herr. Ihn als solches anzunehmen. Warum kommt Jesus als König? Man kann doch annehmen, dass damit die Erwartung verbunden ist, dass man ihn als König Messias auch annimmt. Das Angebot ist ja da, aber wird er auch angenommen? Normalerweise wäre das logisch. Und dass man ihn dann krönt als Herr und König über jedem sein Leben und über Israel. Jesus, der zu Lebzeiten ohne sterben zu müssen lebt und herrscht als König, hätte auch funktionieren können über uns Heiden sozusagen. Aber menschlich gesehen wäre Jesus ja immer älter geworden und hätte auch mal sterben müssen. Und wenn die Juden dann so hätten Jesus angenommen, was wäre dann mit dem Plan geworden, dass Jesus gekommen war, um, ja nicht 90 Jahre alt zu werden, Fehde zu machen, sondern für unsere Schuld zu sterben. Es ist wahr, wir reiben uns die Augen oder auch die Ohren. Das sind alles hypothetische Gedanken. Es kam eh alles anders. Es kam, wie es Gottes Wille war. Und Jesus ja auch gesagt hatte Ja dazu. Wir sind ihm so dankbar dafür. Jesus kam als der Mann der Schmerzen nach Jesaja 53, der unsere Krankheit, der unsere Sünde auf sich nahm. Und Jesus wurde verworfen in der damaligen Zeit von Juden und Heiden. Johannes 1, 11. Er kam in sein Eigentum, in das Seine, als König, aber das Seine nahm ihn nicht an. Stellt euch das mal vor, eure Kinder und Engel kommen nach langer, langer Zeit mal wieder zu euch nach Hause, aber keiner von euch will von ihnen was wissen. Nur um das mal so durchzudenken. Ja, hier von Mitgliedern unserer Stadtmission hier, das kann ich mir natürlich nicht vorstellen, dass mal sowas passiert, gell? Solche Handlungen. Aber die Moslems, anderes Beispiel, gell? Wenn Moslems zum Glauben kommen, da kann es passieren, dass es solche Handlungen gibt, dass sie nicht mehr als Kind, als Familienmitglied, Angehörige angenommen werden. Das kann passieren. Auch in der Endzeit, wenn es große Verfolgungen geben wird, wird solches nicht mehr zu Hause angenommen, als Familienmitglied, wird passieren, um des Glaubens, um Jesus willen. Und Jesus hat sogar noch vieles anderes gesagt. Einer wird dem anderen verraten aus der Familie. Das darf man sich nicht vorstellen. Da kriegt man die Krise, gell? Aus meiner eigenen Familie. Da tut sich jemand da aufmachen gegen mich, Kontra. Unsere Texte ziehen uns langsam in Richtung Ostern. Ein triumphaler Einzug. Sein Kommen prophetischer Erfüllung. Hochzählen. Des Königs machen wie bei Salomon. Und es birgte viel Erregung in der Stadt. Hoppla. Wir können uns das vorstellen. Freudige Erregung bis ablehnende Erregung. Oder aus lauter Unwissenheit. Ein Zweifeln. Hoch 20. Wer ist der, war so die Frage. Ja, Bonhoeffer stellte sich die Frage, wer bin ich denn, gell? Wer ist Jesus, der Messias oder rein ein Mensch, nur ein Mensch? Alle hätten gerne eine Antwort. Was soll das alles bedeuten, dieser Einzug als König wie bei Salomon oder David? Wir haben doch den Herodes als König und die Römer und den Kaiser und die ganze Besatzungsmacht. Jesus, der Prophet aus Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, war mal die Frage bei einem Menschen. So dachten wohl viele in der Zeit. Ist er nur ein Prophet oder ist er der Prophet, der kommen sollte, gemäß Malachi und anderen Schriften? Sie erwarteten Jesus als den Messias und König, das ist wahr. Aber doch was ganz anderes waren ihre Gedanken über ihn. Wie gesagt, selbst bei den Brüdern kann man das feststellen. Ja, wir sahen, dass der Einzug in Jerusalem gefeiert wurde, ein triumphaler Einzug, wie ein König, wie ein Mann, der gekrönt werden sollte. Sollte. Nachher wurde er gekrönt mit der Dornenkrone. Die Symbolik der Zweige, Sieg, und königlicher Charakter Jesu. Denkt an die Siegerkrone bei den römischen Kaisern. Mantel und Zweige auf dem Weg. Ehrerbietung und Anerkennung Jesus als den erwählten Messias. Ja, da haben wir so einige Anwendungen für uns heute. Jesus kam auch in unser Leben als Messias. Christus, der Gesalbte, unser Retter. Wir hatten ihn angenommen. Es war auch ein triumphaler Einzug in unser Leben. Wir haben den Herrn gewechselt, der über uns war. Sind der Hölle und dem Teufel von der Schippe gesprungen. Und über unser Leben soll nicht mehr die Sünde uns treiben und uns beherrschen. Wir wurden unsere Sünden los, bekamen Vergebung vom Vater. Und der Vater hat uns lieb. Seufzer, dankbar. Ein Triumph gegenüber Satan und seiner Höllenmächte. Der Einzug in unser Leben war als König, als der Kyrios, als der Herr, Anerkennung. Jesu als unser Heiland und Herr war und ist für unser ganzes Leben dran. Wir geben ihm die Ehre. Wir sollen ihn ehren durch Mund, Gehorsam und vorbildliche Nachfolge. Sein Eigentum ist unser Leben. Nach vielen Jahren, ja, da kann unser Glauben auch mal schwach werden, müde werden. Unsere Nachfolge kann müde werden. Es scheint auch so, dass wieder viel von der Welt uns wichtig oder sogar wichtig werden kann. Vergessen wurden die glorreichen Anfänge mit Jesus. Und die Freude fängt an, uns zu fehlen. Und der Friede und. Prüfen wir uns, wie es um uns steht. Jesus als unser Kyrios, als unser Herr. Müde der Gehorsam. Müde und schwach auch unsere Liebe. Ihr habt die erste Liebe verlassen, war ein Ding, was Jesus sagte in Offenbarung einer Gemeinde. Die Bibel nehmen wir nicht mehr so ernst, nehmen uns wenig Zeit für sie. Leute, ich bete viel für viele Leute, aber ich gebe es zu, Gebet ist Arbeit. Sehr geistlich umfochten, angefochten, auch bei mir in meinem Leben. Biblischer Gehorsam könnte am Schwinden sein. Wir hören wieder auf das mehr, was andere sagen, was unsere Medien sagen oder was bei uns selber so alles entstehen will und kann, im Kopf, in unserem Herzen. Lass lau, schwach, wir sehen nicht mehr alles so eng. Sünde wird geduldet, man kann nicht mehr darüber reden. Gemeindedisziplin, das Wort wird schon lange nicht mehr verstanden, was es bedeutet. Geschweige denn praktiziert. Und es ist so, da wo Leute in Sünde leben, bewusst verharren, da wird alles schwach und wird aufhören. Und die Gemeinde kommt man dann eh nicht mehr, es sei denn, man geht in eine andere Gemeinde, wo man sie nicht kennt und ihre Geschichte. Eine gängige Praxis auch heute noch. Bei Sünde, sie nicht bekennen zu wollen, sie nicht sein lassen wollen, dann geht man zu einer anderen Gemeinde. Halleluja, praise the Lord, wird man manchmal so mit offenen Armen, aber sie kennen dich nicht um mich. Und das ist wahr, ihr Lieben, manchmal, wenn wir hierher kommen, gell, ein jeder sieht von dem anderen das Sonntagsgesicht. Ist nicht so. Also wir leben ja nicht zusammen in einer Kommune die ganze Woche zusammen. Wenn wir uns einmal sehen, das ist so das Sonntagsgesicht. Ja, da manchmal tragen wir auch Masken. Geht uns nicht immer gut, haben Probleme. Und auch mit dem Glauben, da haben wir auch manche Zweifel immer wieder. Wir können mal heute sehen und prüfen, wie es um uns steht, was aus uns geworden ist. Der Text kann uns fragen heute, wer regiert die Welt? Oder persönlich uns gefragt, wer regiert dich und mich? Wer hat das Sagen in unserem Leben? Sind es gesellschaftliche Normen? Sind es Entwicklungen in Kirche oder was weiß ich wo was? Entwicklungen, denen wir vielleicht meinen, wir sind ihnen verpflichtet heute? Nicht alles, was sich so entwickelt hat in unserem Umfeld, ist auch wirklich nur gut. Das sind die Traditionen, Gewohnheiten, könnte man auch sagen. Es gibt gute Gewohnheiten, wie jeden Morgen die Bibel zu lesen, in die Gemeinde gehen, um das Wort zu kommen, persönliche Gebetszeit wirklich zu pflegen. Aber wenn andere Traditionen uns wichtiger sind als die Aussagen der Bibel zu irgendeinem Thema, dann müssen wir uns die Warnung anhören. Vielleicht liest sie von euch auch jeder mal, einmal alle 4 Jahre in der Bibel lese. Wer etwas dazu tut oder wegnimmt, steht unter dem Fluch Gottes. Oder gilt für uns Jesus allein, unser Glaube allein, sein heiliges Wort allein? Prüfen, sich von Jesus prüfen lassen, ist einem jeden Christen seiner Verantwortung. Und seien wir nicht so verstockt wie der Pharao. Wenn ich das lese vom Pharao, das ist für mich wie eine rote Ampel, wie der Mann reagiert vor Gottes Anliegen. Lassen wir doch von Gott unser Herz aufweichen und ihm ehrenhafte und gebührende Antworten geben. Jesus, sei du mein König und mein Herr, du alleine. Ich komme langsam zum Schluss. Bei den Psalmen übrigens können wir auch viel lesen, nicht nur zum Thema David, der König, sondern über das Thema Gott ist König. Psalm 93, der Herr ist König. Psalm 95, ein großer König über alle Götter. Psalm 97, der Herr ist König. Es jauchze die Erde. Es sollen sich freuen die vielen Inseln. Ja. Wie kommt das Wort Gottes zu den Inseln? Gell? Überleg da mal. Israel wusste eigentlich, dass Gott als König, dass sie ihn haben sollten in einer Theokratie. Und bis heute, sie warten noch auf den Messias und König. Okay, der König kommt. Zusammenfassung, Ausblick. Sein erstes Kommen war als Baby. Lernen wir bei der Weihnachtsgeschichte. Aber ja, aus Jesus wurde ein Mann. Und was für ein Mann. Sein Kommen zu seinem Volk in das Seine, ein theologischer, heilsgeschichtlicher Grundgedanke, war wohl gedacht, dass sein Volk ihn annimmt als König über Israel. Aber sie taten es nicht. Sein nächstes geplantes Kommen, früher oder später, Petrus sagt, der Herr verzieht nicht seine Verheißung, sondern er hat Gründe dafür, weil er noch will, dass andere noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zur Buße. Da ist die Entrückung der Gemeinde. Für sie, die Christen weltweit, die Entrückung auch für sie als Jesus, als der König. Auch wie ein Vater für seine Kinder, die ihn lieben und als echter Freund. Sanftmütig haben wir gehört, gell? Sanftmütig, wie ein Vater zu seinen Kindern. Das war das Wort bei Zacharia. Sein letztes Kommen als Richter. Von dannen wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Hoppla. Tschüss, Schluss und Tschüss. Ich finde, dass das ein nötiger, wichtiger Blick ist in dieser unserer Zeit für uns heute. Die Bedeutung nämlich, der König kommt über Ostern und Auferstehung weit hinaus geht dieser Blick. Zitat, ein vielgeliebtes, die Herren der Welt gehen, aber unser Herr, er kommt. Wer weiß noch, wer das gesagt hatte? Heinemann. Dankeschön. Amen. Segne euch Gott heute an diesem Tag.